Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist das Zusammenspiel zwischen Ärztinnen und Ärzten, ambulanten Pflegediensten und den zu Pflegenden, also den Patienten. Hier hakt es immer wieder gewaltig. Die Pflegedienste klagen über Bürokratie und über Probleme mit der Kontrolle durch die Krankenkassen. Und heute schauen wir uns dabei die Pflegeseite genauer an. Und dazu begrüße ich am Telefon Petra Schülke, die stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundesverbands Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, VDAB. Hallo nach Hannover, Frau Schülke.
Ja, hallo nach Berlin. Herr Gerloff?
Nein, nach Neu-Isenburg. Wir sitzen in Neu-Isenburg.
Gott, okay, aber dann hallo nach Neu-Isenburg.
Genau. Ja, Frau Schülke, wollen Sie vielleicht zuerst den Hörern ein bisschen über sich selbst und über Ihren Verband erzählen?
Das kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Petra Schülke. Ich bin die stellvertretende Bundesvorsitzende und selber habe ich einen ambulanten Pflegedienst. Das heißt, ich bin im VDAB, im Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, ehrenamtlich tätig. Mhm. Der VDAB vertritt stationäre Einrichtungen, teilstationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste, Betreuungsdienste, Wohngemeinschaften und auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Mein Schwerpunkt ist, weil ich seitdem in dem Bereich seit vielen Jahren tätig bin, die ambulante Pflege. Und habe da eine lange Entwicklung schon mitgemacht. Also ich kenne die Einführung der Pflegeversicherung. Also von daher. Und auch die Entwicklung, was uns heute beschäftigt, der häuslichen Krankenpflege über die Jahre schon sehr gut.
Okay, ja, dann sind Sie die ideale Gesprächspartnerin. Und es ist so, dass vor ein paar Wochen der Verband auf mich tatsächlich zugekommen ist mit dem Ansinnen, dass einmal die Pflegenden zu Wort kommen sollten bei uns in dem Podcast Ärztetag. Und zwar vor allen Dingen, um über den alltäglichen Wahnsinn, wenn man das mal so ausdrücken mag, der Zusammenarbeit zwischen Arztpraxen und Pflegediensten zu sprechen und darüber, wie sich beide immer wieder von den Krankenkassen gegängelt fühlen. Wo drückt denn, Frau Schülke, wo drückt die ambulante Pflege denn am meisten der Schuh?
Die ambulante Pflege ist, wie die meisten Pflegeeinrichtungen, ein völlig durchreglementierter Bereich. Mhm. Und für den Bereich der häuslichen Krankenpflege drückt der Schuh vor allen Dingen in dem Bereich der verordnenden Ärzte, die auf Grundlage der häuslichen Krankenpflegerichtlinie verordnen müssen, mhm, und dem Genehmigungsverhalten der Krankenkassen. Und natürlich allgemein, das ist aber ja heute weniger unser Thema, die Refinanzierung der Leistung und die Leistungsstruktur auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege.
Mhm. Das sind ja ganz viele kleine Verrichtungen, nicht? Ich erinnere mich da, bei uns in der Familie gab es auch einen Fall, da kamen die dann und haben dann nachgeguckt, wie denn die CGM, also die kontinuierliche Blutzuckermessung, noch funktionierte. Dann gab es dann vielleicht ein Langzeitinsulin, was gespritzt werden musste. Und dann waren die nach 3 Minuten oder sagen wir 10 Minuten auch schon wieder weg. Das ist ganz viel Fahrerei dann auch, oder?
Das ist ganz viel Fahrerei, zumal die häusliche Krankenpflege, ja, ich nenne es mal, fragmentiert ist in Einzelleistungen. Mhm. Wie Sie haben es gesagt, Blutzuckermessung, Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe anziehen, bis hin zu, ich sag mal, den medizinischen Verrichtungen wie Verbandswechsel, Injektionen, die eben tatsächlich auch von Fachkräften gemacht werden müssen. Wir haben ja im Bereich der häuslichen Krankenpflege sowohl Leistungen, die durch Pflegefachkräfte erbracht werden müssen, in jedem Fall, und welche, die auch Leistungen, die an Pflegehilfskräfte delegiert werden dürfen.
Und verordnet wird das ja, das ist bekannt, natürlich alles von der Arztpraxis, manchmal auch vom Krankenhaus?
Manchmal auch vom Krankenhaus nach Entlassung aus einer stationären Versorgung, dann für einen kurzen Zeitraum. Mhm. Und dann ist wieder der Arzt, der Hausarzt oder der Facharzt im Spiel.
Mhm. Dann fragen wir einfach mal ganz ketzerisch, wie muss sich denn eine Praxis im Verhältnis zum Pflegedienst und vielleicht auch zu den Pflegebedürftigen verhalten, damit sie sagen, Boah, die ist aber jetzt echt top organisiert.
In dem Fall geht es ja darum, festzustellen beim Versicherten, welche medizinisch notwendige Behandlungspflege braucht er. Wir sprechen da ja von Behandlungspflege, die medizinisch notwendig ist. Und dann auch im Gespräch mit dem Versicherten deutlich zu machen, mit dem Patienten, das ist die Leistung, die verordne ich Ihnen. Und dafür stelle ich diese Verordnung aus und gebe dann zum Beispiel bei einer Medikamentengabe dem Versicherten diese Verordnung entweder mit oder nehme den Kontakt direkt mit dem Pflegedienst auf, um dann dort eine Leistung zu verabreden und dort auch eine konkrete Anordnung zu treffen.
Mhm.
Und diese Verordnung häuslicher Krankenpflege, für die es ja ein Muster gibt, auch korrekt auszufüllen.
Okay, ja, das ist gar nicht so trivial, nicht? Das sind ja so einige Felder, die da auszufüllen sind. Ich habe mir das Muster 12 da mal angeschaut.
Genau. Und da liegt dann letztendlich der Hase im Pfiffen sozusagen. Das ist dann das Detail, wo es darauf ankommt, dass für dieses Genehmigungsverfahren, und ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle anzusprechen, der Versicherte hat keinen ureigenen Anspruch darauf. Er muss erst bei seiner Krankenkasse, in der Regel durch den Pflegedienst, einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Mhm. Und den muss der Versicherte stellen. Das heißt, der Versicherte braucht die korrekt ausgefüllte Verordnung mit der passenden Leistung und der passenden Diagnose und noch der Begründung, warum er das nicht selber durchführen kann.
Mhm. Das sind
das übernommen wird.
Mhm. Das sind dann die alleinstehenden älteren Pflegebedürftigen, die eben im Alltag nicht mehr ganz so gut zurechtkommen. Solange die noch zu zweit sind vielleicht als Ehepaar, da funktioniert es dann noch. Aber wenn dann einer wegfällt, dann braucht man einfach so eine kontinuierliche Betreuung von diesen einfachen Dienstleistungen sind es ja schon, nicht?
Naja, ich würde jetzt mal kurz ein Fragezeichen an den Einfachen machen. Es ist nicht einfach.
Ja.
Weil es geht ja, der vermeintlich einfachen, vom einfachen Kompressionsstrumpf bis zu einer komplizierten Verbandswundversorgung, bis natürlich auch in speziellen Fällen auch intensivpflegerischen Betreuung. Also komplexen medizinischen Behandlungspflegen. Mhm. Und das Feld ist sehr weit. Und dort braucht es dann immer die entsprechende passende Zuordnung, Verordnung des Arztes mit einer konkreten Beschreibung seiner Behandlungsmaßnahme. Mhm. Und dann, dass diese auch beim Pflegedienst und bei denen ankommt, dass dann eben auch das entsprechend ausgeführt werden kann.
Mhm. Wenn wir jetzt das Gegenbild zeichnen, mit welcher Praxis oder wie müsste sich eine Praxis verhalten, damit sie über die dann sagen, oh, ja, also mit denen möchte ich wirklich nichts zu tun haben eigentlich, aber ich muss leider.
Ja, das gibt es leider. Das sind Praxen, in denen wir als Pflegedienst das Gefühl haben, erstens sind wir nur lästig. Ja.
Okay.
Und es geht weniger um den Versicherten, um den Patienten, sondern wir dann auch gesagt kriegen, ja, Sie möchten das doch. Mhm. Und wenn wir als Pflegedienst dann sagen, nein, wir möchten nicht, Sie möchten um die Behandlung Ihres Patienten zu sichern. Mhm. Dass da dort einfach die fehlende Kommunikation ist das Riesenproblem und auch dann in der Folge keine Hinweise bei Veränderungen. Ja, wir informieren die Ärzte über Veränderungen und sie kriegen kein Feedback. Mhm. Das ist dann höchst unerfreulich und dann hängen sie auch bei wichtigen Entscheidungen oder wir hängen dann bei wichtigen Entscheidungen einfach in der Luft.
Ja.
Zum Beispiel, wenn es um eine Anpassung geht eines Insulinpräparat.
Also Feedback ist wichtig.
Ja.
Und gleichzeitig höre ich da ja auch ein bisschen, ich meine, ein Arzt kann ja auch zu einem Schwerkranken nicht jeden Tag kommen, es sei denn, es ist wirklich sehr dringend, sehr, sehr schwer. Aber dann sind Sie ja so ein bisschen sowas wie die Augen und Ohren des Arztes oder der Ärztin oder des Praxisteams, wenn man so will, auch. Ja. Die gehen ja auch zum Teil auf Hausbesuch, die NEPA und Vera und so. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas sich ändert im Status des Patienten, dann heben Sie die Hand und dann brauchen Sie auch das Feedback und die Anerkennung, dass Sie eben tatsächlich da auch aufpassen, wenn da was passiert, weil das ja dann letztlich auch für den Patienten dann wichtig ist. Kann man das so zusammenfassen?
Das können Sie so zusammenfassen. Das, was es noch jetzt in den letzten Jahr oder Monaten erschwert, ist die, will ich mal nennen, mangelnde Erreichbarkeit. Ja, Sie haben ja viele Arztpraxen, die telefonisch in bestimmten Zeiten schon gar nicht mehr erreichbar sind.
Ja.
Dann, wenn Sie dann weder auf Fax, es gibt immer noch das gute alte Fax, oder auf Mail keine Antwort bekommen oder Sie erst eine Antwort nach Tagen bekommen, wenn es dringend ist. Das schafft bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Pflegekräften natürlich auch ein hohes Frustpotenzial. Mhm. Also wir können das, denke ich, gut einschätzen. Wann brauchen wir, ich sag mal, einen Hinweis und ein Feedback des Arztes, damit die Behandlung eben weiter auch ordnungsgemäß erfolgen kann.
Mhm. Zur Kommunikation kommen wir gleich nochmal. Ja. Wir wollen jetzt ja kein Praxenbashing betreiben.
Nein,
es liegt ja auch nicht immer an den Praxen, wenn es Probleme gibt. Und es sind ja gerade die Krankenkassen, die da manchmal Sand ins Getriebe streuen. An welchen Stellen ärgert Sie denn die Bürokratie am meisten? Und ist das dann nur für Sie Bürokratie oder trifft das dann die Praxen genauso?
Das trifft uns beide und ich glaube, das trifft alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen, dass ja die Misstrauenskultur derartig verhaftet ist und natürlich auch die Bürokratie. Und mit Bürokratie ist in der Regel dann Kontrolle verbunden, die dann nochmal die Bürokratie verstärkt. Das heißt also, wenn die Sachbearbeiter in den Krankenkassen sowohl uns anrufen, wenn sie Fragen zur Verordnung haben, obwohl wir gar nicht der Ansprechpartner sind, nicht der Verordner sind. Und sie natürlich auch dann in den Praxen anrufen, zusätzliche Informationen haben wollen, dort zusätzliche Unterlagen anfordern, wie zum Beispiel Wunddokumentationen und. Und das macht auch Praxen ein Stück weit mürbe. Und natürlich auch uns.
Ja.
Und es sind in vielen Fällen Unterlagen, die benötigt werden, die aus formalen Gründen angefordert werden. Weniger, weil tatsächlich dort noch großer Klärungsbedarf herrscht. Weil üblicherweise müsste ja eine Krankenkasse, wenn sie Zweifel an der medizinischen Notwendigkeit hat, den medizinischen Dienst beauftragen, der eine Verordnung prüft. Und das landet dann eben in vielen Fällen schon vorab, bevor der medizinische Dienst überhaupt im Boot ist, dann als zusätzliche Informationsbeschaffung auch in den Arztpraxen und bei uns.
Also so ein Pragmatismus, den vermissen Sie manchmal bei den Krankenkassen, ist das so?
Ja, und auch, ich nenne das mal Augenmaß und Ermessen auch ausüben zu können. Und da vermissen, glaube ich, wir alle, auch die Ärzte und auch wir als Pflegedienste, dass die HKP, diese häusliche Krankenpflegerichtlinie, keine Ausschlussrichtlinie ist, sondern sie regelt den Regelfall. Und in der Anwendung ist das ein Ausschlusskriterium. Wir lesen ganz oft, oder die Versicherten, wir kriegen die Begründung für Ablehnung von Leistungen in der Regel gar nicht mitgeteilt als Pflegedienste. Dort steht dann aber, wenn wir es von den Versicherten bekommen, darf nach der häuslichen Krankenpflegerichtlinie nicht genehmigt werden, weil nur 7 Tage vorgesehen sind.
Ah, okay, dabei stimmt das gar nicht.
Dabei kann das Ermessen ausgeübt werden und da steht zum Beispiel dann auch drin, warum meinetwegen eine Blutdruckmessung langfristiger notwendig ist, aber erstmal wird sie aus diesen formalen Gründen abgelehnt und dann will der Versicherte oder sein Angehöriger Widerspruch einlegen, was wieder auch ein formales bürokratisches Verfahren ist. Dazu braucht er wieder die Stellungnahme des Arztes, fragt dann nochmal nach und so dreht sich die Spirale.
Ja. Wo liegen denn da die typischen Fallen beim Ausfüllen von Muster 12? Kann man da so 1, 2 Sachen nennen, wo dann typischerweise von den Praxen, von den Kassen eine Nachfrage kommt, obwohl es eigentlich völlig unnötig wäre?
Naja, das liegt, ich sag mal, wie ich es eben gesagt habe, also wenn dort bei der häuslichen Krankenpflegerichtlinie Dauer und Häufigkeit begrenzt ist, meinetwegen auf 7 Tage oder 14 Tage. Dann kann es ja durchaus zum Beispiel bei einer Einreibung oder anderen Leistungen, auch wie ich es eben sagte, Blutdruckmessung durchaus notwendig sein, dass es länger verordnet werden muss aufgrund der Entwicklung. Und auch wenn der Arzt das draufschreibt, also auch richtig begründet, fachlich begründet, wird erstmal der Stopp dort reingesetzt mit dürfen wir nicht. Wir dürfen das nicht so lange genehmigen, weil die häusliche Krankenpflegerichtlinie da angewandt werden muss.
Das heißt, Kasse und Arzt oder Ärztin interpretieren die Richtlinie unterschiedlich. Aber eigentlich haben die Ärzte mehr Freiheit, als ihnen von den Sachbearbeitern dann zugestanden wird. Ist das so?
Ja, das ist so, weil über die letztendliche medizinische Notwendigkeit einer Leistung, einer Maßnahme hat der Arzt zu entscheiden. Weil der stellt ja mit seiner Verordnung, der Arzt, die Ärzte stellen fest, dass eine Leistung medizinisch notwendig ist. Wenn er die Verordnung ausstellt.
Ja.
Sonst dürfte er sie gar nicht ausstellen.
Ja, ja.
Nach Richtlinie, ne?
Ja, klar. Und es ist ja dann manchmal so, dass, also entscheidend ist auch die Diagnose, nicht? Das ist ja gleich oben rechts das Feld und da muss man dann im Zweifel vielleicht auch mal mehr als eine einsetzen, damit die Leistung tatsächlich begründbar ist oder reicht da eine?
Nein, dort braucht es die passende Diagnose zur verordneten Maßnahme. Das kann man, denke ich, generell so sagen. Also wenn zum Beispiel einen Kompressionsstrumpf an- und ausziehen verordnet wird, aber dort keine passende Diagnose ist bezüglich, dass die Beine geschwollen sind, Ödembildung etc., sondern meinetwegen Hypertonus steht als einzige Diagnose. Dann gibt es natürlich die Nachfragen.
Ja, also da muss man schon ein bisschen auf die Indikation achten.
Genau,
hilft gerade da
bei Veränderungen.
Hilft da die Praxisverwaltung, also das Praxisverwaltungssystem, da die richtigen Diagnosen vorzuschlagen oder müssen die Ärzte oder das Praxisteam das aus dem Kopf machen? Haben Sie da?
Also aufgrund der Erfahrungen, die wir machen, würde ich sagen, die Praxissoftware hilft in keinem Fall. Weil ansonsten dürfte, ohne dass ich es jetzt genau sagen könnte, dann ansonsten wäre die Fehlerquote oder das mangelnde Ausfüllen deutlich geringer.
Eine besondere.
Und das wäre nochmal ein guter Hinweis.
Ein guter Hinweis.
Das wäre nochmal ein guter Tipp für die Softwarehersteller, da einen Bezug zu machen.
Ja, die haben viel zu tun im Moment, glaube ich. Aber in der Tat, im Alltag sind ja oft die Dinge, die viel mehr stören als die großen Dinge wie Telematikinfrastruktur. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Es gibt ja manchmal dann auch Verordnungen, bei denen sich der Bedarf der Behandlungspflege ändert. Auch da geht es darum, dass dann das Praxisteam oder die Ärztin oder der Arzt eine andere oder eine weitere Diagnose einfügt. Also ja, zum Beispiel Blutdruckkontrolle wegen hypertensiver Krise oder mehr Diabeteskontrollen wegen entgleistem Blutzucker. Da muss dann I16.9 stehen. I10 reicht dann nicht mehr. Kann man das so sagen? Dann, dass
richtig,
man das
ja.
wirklich da auch beachtet, dass dann die richtige Diagnose da reinkommt.
Genau, passend. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, auch in Freifeldern noch eine Ergänzung zu formulieren, frei zu formulieren. Mhm. Wenn manchmal die Diagnoseschlüssel das weniger deutlich machen.
Und wie häufig kommt es dann bei Ihnen im Alltag zu Reklamationen der Kasse?
Ich habe das nochmal nach dem Ansinnen nochmal recherchiert. Also das ist tatsächlich doch so um die 20%, wenn nicht teilweise sogar mehr. Ja, das ist wirklich ein echter Aufwand. Es gibt da eben zwei Gruppen. Zum einen ist das dann die Reklamation der Kasse, aber auch die Verwaltung in den Pflegediensten. Mhm. Die übernehmen schon heute in vielen Fällen so ein, ja, was offensichtlich ist, ja, dass sie dort dem Arzt Hinweise geben, obwohl es in keiner Weise zu ihren Aufgaben gehört, die Verordnung zu kontrollieren.
Mhm.
Okay. Na, da gibt's im Wechselspiel nur, also es ist wirklich erheblich.
Also da kommen dann auch die Pflegedienste selber, die dann die Bürokratie nochmal verstärken oder noch mehr?
Nein, nicht verstärken, sondern im Grunde genommen wie einen Vorschalt. Jemand kriegt eine Verordnung und Sie sehen, jemand sieht auf dem ersten Blick, das kann kaum passen.
Ja.
Um dann dem Arzt einen Hinweis zu geben, bevor wir die jetzt einreichen, wollen sie noch mal drüber gucken.
Ah, okay.
Obwohl das außerhalb der Verantwortung des Pflegedienstes ist.
Ja, aber es nimmt dann vielleicht den Ärger weg, bevor er überhaupt entsteht.
Genau.
Ja.
Okay. Ja. Nur es ist etwas, was uns bürokratisch oder Pflegedienste bürokratisch belastet,
ja, klar.
Was in keiner Weise refinanziert wird.
Mhm.
Weil das kostet ja alles Zeit.
Ja, das ist so, ja.
Und Personalaufwand. Ne? Das denkt sich immer so leicht, ach, das kann man doch mal eben noch mal mitmachen. Das sind ja häufig so die Kassenargumentationen in Vergütungsverhandlungen. Naja, das macht man eben mal so. Ne? Oder ich nenne es immer diese berühmten EDA-Leistungen. Wenn sie schon mal da sind, ne, dann können sie das auch schon mal machen. Das nimmt einfach dann Überhand und das braucht dort einfach eine Eingrenzung. Und das könnte im besseren Zusammenspiel oder auch in einer etwas anderen Verfahrensweise durch die Krankenkassen sicherlich auch vereinfacht und verschlankt werden.
Mhm. Es ist ja auf dem Formular auch die Dauer der Behandlungspflege anzugeben. Darüber haben wir eben auch zum Teil schon gesprochen.
Ja.
Nun hatte ich im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen, dass es eigentlich auch inzwischen schon die Blanko-Verordnung geben könnte. Mhm. Und da würde dann der Pflegedienst selber über die Dauer der nötigen Anwendung entscheiden. Wie funktioniert denn das eigentlich? Oder vielleicht zuerst, funktioniert das überhaupt schon?
Nein, das funktioniert nicht.
Okay.
Da muss man ein ausdrückliches Nicht sein, weil das ist, ja, ich sag mal, dieser gesamten Konstellation der Zuständigkeiten der einzelnen Akteure geschuldet. Weil die Ärzte und Krankenkassen im Bundesausschuss Ärzte-Krankenkassen machen eine Richtlinie zur Verordnung häuslicher Krankenpflege. Da ist das ja auch drin enthalten, die Blanko-Verordnung. Die Pflegedienste sind aber damit nicht unmittelbar betroffen, weil sie gar nicht Partner sind. Das entfaltet keine unmittelbare Wirkung auf Pflege. Das heißt, wir als Pflegeeinrichtungen, die Verbände in der Regel, schließen dann mit den Krankenkassen eine Vereinbarung über die Versorgung mit häuslicher Krankenpflege. Und das war das große Erwachen nach dem, als die Blanko-Verordnung in Kraft trat. Es gab dann auch noch eine Bundesempfehlung häusliche Krankenpflege, die aber auch nicht unmittelbar wirkt. Sondern es muss in jedem Land dazu eine Vereinbarung mit den Krankenkassen geschlossen werden.
Und wie weit sind Sie da?
Es gibt jetzt mittlerweile einen Schiedsspruch, weil wir uns über die Preise nicht einigen können dafür, weil das ist ja eine Zusatzleistung. Es gibt einen Schiedsspruch in Brandenburg. Ansonsten gibt es bisher keine Vereinbarung in Bundesländern zur Blankoverordnung. Folglich haben dann die Verbände und auch der GKV-Spitzenverband kassenärztlichen Vereinigungen mitteilen müssen, dass das keine Anwendung finden kann, weil es die Vereinbarung mit den von Krankenkassen und Leistungserbringern nicht gibt.
Oh Mann, also man will die Bürokratie eindämmen und wird dann von der Bürokratie selbst ausgebremst. Das ist dann schon fast ein sich selbst verstärkendes System. Also ja, woran liegt das, dass es da nicht zu einer Einigung kommt? Das müsste doch eigentlich geregelt sein. So und so lange verhandelt man und wenn man sich nicht einigen kann, dann kommt ein Schlichter oder ein Schiedsamt und entscheidet dann salomonisch über den richtigen Preis. Aber das ist ja jetzt schon über ein Jahr her, oder?
Ja, es muss erstmal darüber verhandelt werden. Und bisher hat es in den meisten Ländern dazu nicht mal Verhandlungen gegeben.
Das ist ja Deutschland, deine Bürokratie.
Weil es bleibt ja andere offene Felder. Nur mal zum Beispiel, es gibt ja auch noch die Empfehlung zur Versorgung chronischer Wunden mit spezialisierten Diensten.
Ja.
Auch darüber gibt es in den meisten Bundesländern noch gar keine Vereinbarung. Und diese Bundesempfehlung war schon vorher fertig.
Okay.
Also so arbeiten wir eins nach dem anderen ab und es dauert und dauert und dauert.
Und blockieren da die Krankenkassen oder wollen sie zu viel Geld? Das werden Sie natürlich jetzt nicht sagen. Aber können Sie von Ihrer Seite aus sagen, woran das liegt, dass das nicht vorangeht? Ich meine, so ein Gesetz wird doch abgeschlossen oder verabschiedet, damit da was passiert. Und jetzt passiert dann am Ende nichts.
Naja, letztendlich ist es ja so, wenn es eine neue Leistung gibt, so jetzt zum Beispiel wie die Übernahme der Verordnung von Dauer und Häufigkeit durch Pflegefachkräfte, dass der Arzt das übertragen kann. Ist das eine zusätzliche Aufgabe, die Pflege übernehmen soll? Und darüber müssen wir uns, ich sag mal, über die Strukturen, gibt es auch die Bundesrahmenempfehlung, die dann in der Regel so in die Länder übernommen werden. Aber es gibt keinen Preis. Mhm. Und der Preis ist in der Regel der Streitpunkt. Weil natürlich die Krankenkassen, ich sag's mal ein bisschen salopp, alles möchten. Ja?
Aber nichts bezahlen.
Aber es zahlen wollen. Na, das kennen die Ärzte ja auch.
Ja, in Vereinbarungen sind so ein Fall, ne? Das,
ja, genau.
Da dauert das ja auch lange.
Und es soll immer schöner und höher und schneller und weiter sein, nur ne, auch immer mehr Qualität und Anforderungen an personelle Voraussetzungen, jetzt zum Beispiel im Bereich Pflege. Nur wenn es dann zum Preis kommt, weil alles hat eben seinen Preis, dann ist das Interesse offensichtlich weniger groß.
Hm. Ja,
da blockieren wir uns tatsächlich selber. Und deshalb, es gibt jetzt einen ersten Schiedsspruch zu dieser Blanko-Verordnung, wie das ausgestaltet werden kann. Jetzt ist ja zum einen die Frage, wie schnell wird das dort, das müsste dann umgesetzt werden in Brandenburg und ob das Signalwirkung auf die anderen Länder hat, warten wir mal ab. Manchmal ja und manchmal nein.
Okay, dann sind wir gespannt.
Ja.
Frau Schülke, wir haben uns vorgenommen, auch noch über die Kommunikation zu sprechen. Sie hatten eben gesagt, die Arztpraxen seien häufig in bestimmten Zeiten überhaupt nicht mehr telefonisch erreichbar. Fax ist dann manchmal noch das Mittel der Wahl. Mhm. Jetzt ist zum 1. Juli ja in Kraft getreten, dass Pflegedienste und Pflegeheime auch in der Telematikinfrastruktur sein sollten oder sollen. Sind Sie mit Ihrem Pflegedienst schon drin?
Nein, noch nicht, weil es hakt halt, ich sag mal, an tatsächlich den Möglichkeiten der Ausführung, ne? Weil das muss technisch umgesetzt werden und alle sind technisch so überlastet, dass wir noch gar nicht angebunden sein können.
Mhm.
Aber nehmen wir mal an, wir wollen das, und weil ich verspreche mir davon, dass damit letztendlich auch tatsächlich die Kommunikationswege einfacher werden. Mhm. Dass wir uns genauso wie die Praxen dann einfacher tun, weil man kann sich gewisse Zeitkontingente setzen, wann bearbeite ich das, was reingekommen ist, und man hat den direkten Austausch, und es taucht ja dann zu dem jeweiligen Versicherten auf, und das halte ich schon für ein gutes Kommunikationsmittel, dass dort stärker digitalisiert wird über sichere Leitung.
Das sind dann die KIM-Nachrichten vor allem. KIM-Nachrichten, aber genau. Vielleicht in Zukunft auch TIM. Können Sie sich das vorstellen, dass man dann chattet schnell mal mit der MFA, die gerade das Praxismanagement macht?
Ja, das wäre dann auch, ich sag mal, nochmal vereinfacht. Zumal ja, ich sag mal, immer mehr wir auch auf diesen schnellen Reaktion und Austausch auf Chat schon, dass das gang und gäbe ist. Wenn das im privaten Bereich ja gang und gäbe ist, ne, dann nimmt das da natürlich auch, hat das eine höhere Aufmerksamkeit.
Und zu finden, also wenn Sie denn drin wären, dann wären Sie ganz normal über den Verzeichnisdienst auch aufzuspüren für eine Praxis. Ja. Oder man schreibt sich vielleicht einfach mal eine Mail. Übrigens, wir sind jetzt auch über Telematikinfrastruktur erreichbar. Bitte kontaktieren Sie uns in Zukunft so und so. Und dann hoffen Sie, dass das alles ein bisschen leichter geht als bisher.
Ja, so ist das mit der Hoffnung.
Genau.
Ich sag mal, die Hoffnung ist ja, die Digitalisierung kann vereinfachen. Wir haben letztendlich natürlich auch jeder schon für sich auch andere Erfahrungen gemacht, weil ich sage mal, alle auch digitalen Anwendungen funktionieren immer nur so gut, wie die Anwender dann sie auch bearbeiten und nutzen. Und da bin ich mal gespannt nach den Erfahrungen auch mit dem E-Rezept, wie das dann dort, es läuft nie am Anfang störungsfrei, also das würde ich auch gar nicht erwarten. Nur, dass, wenn das mit einem Großteil von Ärzten und auch zum Beispiel Krankenhäusern funktionieren würde, wäre das sicherlich eine gute eine Arbeitserleichterung, würde auch viel Zeit sparen.
Muster 12 ist noch nicht als E-Rezept möglich, oder?
Richtig. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die an der Digitalisierung der Verordnung häuslicher Krankenpflege arbeitet, im Bereich Gematik angesiedelt.
Ah ja, das dauert noch ein bisschen.
Das dauert noch ein bisschen. Naja, weil es ist halt etwas komplexer. Wir hatten es ja im Bereich dieser gesamten Richtlinie und ich sag mal, die Muster 12 schon gehabt, weil es reicht in keinem Fall nur, ein Formular zu übertragen.
Ja.
Wenn es eine Verbesserung geben soll, dann braucht es, ich sage mal, auch tatsächlich eine richtige digitale Anwendung, die bestimmte Stolperfallen, wie wir sie heute haben, dann auch löst.
Mhm.
Was ein Knackpunkt ist, der muss geklärt werden, wie läuft das dann mit dem Antrag des Versicherten? Weil heute haben wir ja das Formular, Sie haben sich ja eins besorgt. Wenn Sie es umdrehen, haben wir einmal den Antrag des Versicherten und unten Stempelleistungserbringer, der es und ausfüllen, der es übernimmt.
Ja.
Und das sind ja zwei Parteien, die das noch, ich sag mal, beantragen oder unterschreiben müssen.
Ja.
Und da ist das ist noch eine Hürde.
Okay.
Will man das so belassen oder verzichtet man in Zukunft auf den Antrag des Versicherten? Oder ja, wie stellt der Versicherte seinen Antrag?
Mhm. Ja gut, die kommen ja über die EPA auch in die TI. Also irgendein Weg müsste sich da doch finden lassen, oder?
Ich gehe davon aus, ja. Aber da liegt offensichtlich der Teufel im Detail. Aber ich denke, das darf kann kein Hinderungsgrund sein. Aber es liegen halt eben da so viele kleine Stolpersteine, dann auch wenn Dinge digitalisiert werden, dann immer noch da. Und ich denke, das wird auch ausgeräumt. Mal gucken, wie schnell das geht.
Okay, gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Es wird ja im Moment gerade viel über das Pflegekompetenzgesetz geredet und geschrieben auch. Wie ist denn eigentlich da das Verhältnis zu den Ärztinnen und Ärzten? Begegnen Sie sich da schon gefühlt auf Augenhöhe? Und wie sieht es aus mit der Kompetenzübertragung? Über die wird ja immer viel geredet. Und im Vorfeld hatte ich auch was gelesen über eine Pseudokompetenzübertragung. Was ist denn das genau?
Naja, da schließt sich ein Stück weit an die Blankoverordnung an.
Ja.
Weil die Blankoverordnung wird ja als erster Schritt zur Kompetenzübertragung deklariert, was sie aber in keinem Fall ist, sondern wir übernehmen Bürokratieaufgaben für die Ärzte.
Mhm.
Und ich sag's mal so, wir selber im Bereich der Pflege, weil es immer dann um Pflegefachkräfte geht, die haben auch einen Pflegefachkräftemangel. Das heißt, wenn wir immer mehr Aufgaben für die Pflegefachkräfte übertragen bekommen, wird ja unser Mangel dann immer größer. Natürlich gibt es auch den Ärztemangel. Nur dort braucht es, ich sag mal, so ein ausgewogenes Verhältnis. Und um daran anzuschließen, unter einer Kompetenzübertragung verstehe ich tatsächlich nicht nur ärztliche Leistung übertragen zu bekommen und die ausführen zu dürfen, ja, die Durchführungsverantwortung, sondern tatsächlich auch eigenständige Entscheidungen treffen zu können.
Mhm.
Das dann tatsächlich auch eine Entlastung der Ärzte ist.
Ja.
So braucht es ja immer wieder die ärztliches Einverständnis, die Unterschrift, die Information. Und ich glaube, da braucht es einfach auch bei den Ärzten die Bereitschaft, sich Dinge mal abzugeben an die Pflege.
Okay, also.
Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Und das kann das Pflegekompetenzgesetz ein Schritt sein. Die Blankoverordnung war es nicht.
Okay. Gut, dann wollen wir hoffen, dass da vielleicht wir noch ein Stückchen weiterkommen. Ich meine, wenn man sich so Entwicklungen anguckt, wie die Teampraxis, wo ja auch Berufsgruppen, Ärztinnen und Ärzte auf der einen Seite, aber auch eben andere Heilberufe auf Augenhöhe tatsächlich in den Praxen zusammenarbeiten, das lässt sich ja dann durchaus auch auf Pflegedienste erweitern. Vielleicht ist da auch wirklich etwas auch im Bewusstsein schon im Wandel. Insofern bin ich da eigentlich ziemlich optimistisch. Teilen Sie diesen Optimismus?
Es ist ein langer Weg. Wenn ich bestimmte Dinge angucke, gerade nehme es mir nicht übel, bei den Ärzten etwas zweifelnd, weil sie immer noch so für sich die alleinige Deutungshoheit in Anspruch nehmen in allem, was in dem medizinischen Bereich ist.
Mhm.
Und wenn es dort auch bei den Ärzten und in solchen Praxen, wie Sie skizziert haben, oder Teams, funktioniert es ja. Also es kann funktionieren. Aber das ist wie alles in der Gesellschaft. Es braucht halt seine Zeit. Es braucht auch einen Bewusstseinswandel. Und da bin ich optimistisch für die Zukunft, aber ich glaube, es dauert noch eine ganze Weile.
Okay, dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende angekommen.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr für den Einblick, den Sie uns in die Welt der Pflege vermittelt haben. Ich bin gespannt, ob es auch Rückmeldungen von Ärzteseite geben wird. Wie sie auch darauf reagieren, das gab ja auch durchaus teilweise ein bisschen Kritik. Aber eben teilweise hat man auch wirklich gemerkt, dass sie schon in einem Boot mit den Ärztinnen und Ärzten oder mit den Praxen sitzen.
Ja.
Und es vor allen Dingen um den Umgang mit den Krankenkassen geht. Und am Ende wird dann ein Patient oder eine Patientin, die sich eigentlich oft gar nicht mehr so richtig wehren kann, oder können, die werden dann zerrieben ein bisschen zwischen den verschiedenen Akteuren. Also da können wir, glaube ich, auch auf dieser Seite noch ein bisschen weiterkommen.
Das wäre schön.
Haben Sie auf jeden Fall vielen Dank und alles Gute für Sie.
Danke und vielen Dank für das Interview.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.